Hauser Podcast.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu unserem Hauser Podcast. Begrüße heute unseren Gisela Scherer Stipendiat Marius Hulpe. Darf ihn noch kurz vorstellen. Er ist jetzt schon einige Wochen bei uns im Mohlerhüsle. Er wurde 1982 in Soest geboren, studierte literarisches Schreiben, Kultur- und Theaterwissenschaften. Es folgten Dozenturen und Forschungsprojekte zu psychopathologischer und biografischer Literatur. Im Jahr 2008 erschien sein erster Gedichtband Wiederbelebung der Lämmer im Ammann Verlag. Es folgten die Bände Einmal werden wir und Süße elektrische Nacht sowie der erzählende Essay Der Polenkomplex. Seine Texte wurden in 8 Sprachen übersetzt und für Rundfunk und Bühne adaptiert. Diverse Performances folgten. Marius Hulpe lebt in Berlin und die jüngste Publikation ist Die wilde grüne Stadt, erschienen im Dumont Buchverlag Köln 2019. Herr Hulpe, seien Sie mir herzlich willkommen bei uns hier in unserem Aufnahmestudio. Ja, ich darf Ihnen ein paar Fragen stellen. Wir laden ja immer zu diesem Hausach-Podcast Menschen ein, die etwas zu sagen haben. Und da gehörten ein Hausacher Leselernstipendiat dazu. Wie sind Sie denn auf das Gisela Scherer Stipendium aufmerksam geworden? Und was hat Sie gereizt, sich hier zu bewerben?
Ja, hallo zusammen und Dankeschön erstmal für die Einladung. Das Gisela Scherer Stipendium, um es gleich zu sagen, wie den ganzen Hausacher Leselens, darauf muss man nicht aufmerksam gemacht werden. Das ist mittlerweile so renommiert und so präsent in der jungen, oder auch nicht nur in der jungen, überhaupt in der Gegenwartsliteratur. Also man muss sich mal vor Augen halten, hier waren Leute wie Friederike Mayröcker, Josef Winkler und so weiter. Also es ist nichts, worauf man irgendwie noch aufmerksam gemacht werden müsste, sondern die jungen AutorInnen, die abkömmlich sind und gerne oder solche Stipendien bekommen, die bewerben sich inzwischen, glaube ich, auch hier.
Das hört sich gut an und das freut uns auch außerordentlich, dass diese Stipendien inzwischen so einen Ruf und Namen haben. Sicherlich auch ein großes Verdienst unseres Kurators, José Oliver.
Absolut.
Sie haben Philosophie, Literatur, Theater und Medienwissenschaften studiert. War es für Sie daneben schon immer klar, dass Sie Autor werden wollen oder hat es sich entwickelt?
Naja, also ich habe als Kind habe ich mal ein Gedicht geschrieben, das war so mit 7. Als Jugendlicher kam dann so eine Prosa dazu. Und dann war jahrelang gar nichts. Und bis ich dann mit ungefähr 17 wieder angefangen habe, auch vor allem ausgelöst durch meine Begegnung mit dem Expressionismus, solche expressionistischen, expressionistisch angehauchten, würde ich eher sagen, Gedichte zu schreiben. Also das war größtenteils auch noch Epigonentum und Nachmacherei und ganz pathetisch, aber da kam es wieder. Ich weiß nicht, das Schreiben, die Schrift, das war immer irgendwie da. Also als ich keine Literatur geschrieben habe, habe ich trotzdem eigentlich ständig irgendwas notiert. Und zwar vor allem als Jugendlicher Lebensläufe. Also so ganz merkwürdig, ich habe mir alles Mögliche an eigenen, aber auch an fremden Lebensläufen herbei imaginiert, okay. Was das Leben so als Potenz in sich trägt. Und ich kann es nicht sagen, dass das Schreiben kehrt immer wieder zurück, sucht mich heim. Ich suche es manchmal auch auf, da gibt es unterschiedliche Zustände. Aber das ist nun mal dem ich nachgehen muss.
Damit ist schon die nächste Frage beantwortet. Was bedeutet Schreiben für Sie? Ja. Ist also ein Lebenselixier, ist immanent wichtig und das brauchen Sie.
Ja, das ist das, was ich kann dem ich nachgehen muss, das trifft es eigentlich schon am meisten. Ich könnte jetzt, wer weiß wie, noch Dinge in das Schreiben hineinlesen. was ja AutorInnen gerne machen, also sagen, ich müsste irgendwie die Gegenwart bewältigen, das sicher alles auch und das eigene Leben bewältigen und die Brücken schlagen zwischen der Sprache, in der wir leben, und den Inhalten, in denen wir leben. Das kommt alles da rein.
Das kommt alles mit rein.
Aber vor allem ist es das, was ich kann.
Was Sie können. Wofür schlägt denn Ihr Autorenherz mehr? Für die Lyrik, Essay oder Prosa? Warum oder gibt es einen Unterschied beim Schreiben für Sie dabei?
Ja, also wo Sie die drei nennen, muss ich sagen, die sind eigentlich gleichberechtigt.
Okay.
Da habe ich keinen Liebling. Die Lyrik, die Prosa und der Essay sind fast gleichermaßen meine Lieblinge. Also wenn es so ein Stiefkind gibt, das in der Ecke sitzt und hungern muss, dann ist es die Dramatik bei mir. Okay. Obwohl ich eben ja mal angefangen habe, Theaterwissenschaften zu studieren. Aber ich bin ins dramatische Schreiben nicht, obwohl es da so Ansätze gibt, aber ich bin nicht vorgedrungen. Und das wird seine Gründe haben.
Okay. Die moderne Lyrik gilt eher als schwierig und zu undurchdringbar. Halten Sie bitte eine kleine flammende Rede, dass dem nicht so ist.
Ich würde ja fast sagen, dass das muss sie sein, beziehungsweise okay. Undurchdringbar. Ja, was ist undurchdringbar? Der Atomkern, aber selbst der oder Beton oder Stahl. Scheinen undurchdringbar, aber mit Werkzeugen lässt sich ja alles durchdringen. Und von daher würde ich auch auf die Lyrik bezogen sagen, dass sie etwas ist, das sich immer auf die eine oder andere Weise durchdringen lässt. Und häufig steht da ja hinter auch so ein Wunsch oder ein Wille nach der Bedeutung, wie haben wir das jetzt zu lesen. Aber undurchdringlicher, das verstehe ich auch in dem Sinne, dass wenn ich ein Gedicht nach 20 Jahren wieder zur Hand nehme, ist für mich undurchdringlicher als je zuvor.
Okay.
Erscheinen kann. Aber ich habe natürlich meine Lesarten und meine Werkzeuge, mein Wissen und aber auch meine Sinne. Also ein Gedicht trägt ja ganz viele Dimensionen in sich.
Ja.
Und ich kann mein Wissen zu meinen Sinnen auf jeden Fall in Korrespondenz setzen. Darum, Gedichte müssen fast einen gewissen Widerstand
auslösen.
Sich tragen.
Für die Verleger ist Lyrik, abgesehen von ein paar Geschenkbänden, eher ein Verlustgeschäft, meine ich mal. Lyrik-Bestseller gibt es eigentlich eher selten. Im Moment Amanda Gorman. Gibt es für Sie trotzdem herausragende Verleger, Verlage, die sich sehr für die Lyrik einsetzen?
Da muss ich eigentlich nur meinen allerersten Verleger nehmen, den Egon Ammann, der leider schon verstorben ist, vom glorreichen Züricher Ammann Verlag. Egon Ammann war auch einer derjenigen, die bei Siegfried Unselt noch angefangen haben als Lektoren bei Suhrkamp, genauso wie Schöffling, der auch sich um die Lyrik sehr bemüht. Genau, das waren diese Leute, und da war ich sehr froh, dem einmal begegnet zu sein oder häufiger natürlich. Ja, gibt's auch in, sagen wir mal, jungen heutzutage. Also nehmen wir José Olivers Verlag bzw. Verleger, Mattes und Seitz, Cookbooks, den Elif Verlag, die Edition Korrespondenzen. Also ich könnte, Sie haben hier in Baden-Württemberg den Wunderhorn Verlag in Heidelberg und sicher auch noch einige mehr. Es gibt jede Menge glücklicherweise engagierte Verlegerinnen und Verleger, die was tun.
Die was tun, das ist auch schön zu hören. Jetzt wechseln wir ein bisschen das Thema. Wie strukturieren Sie denn Ihren Arbeitstag? Haben Sie regelmäßige Arbeitszeiten? Gibt es Zeiten, in denen Sie am besten arbeiten können?
Leider prinzipiell nicht. Ich arbeite viel nachts, wobei es irgendwann dann auch versiegt. Also einerseits brauche ich den nächtlichen Zustand, andererseits verhindert der nächtliche Zustand auch Dinge. Es gibt natürlich auch vollkommen verschiedene Zustände des Arbeitens. Wenn ich etwas überarbeite, das mache ich sehr gern tagsüber, am besten morgens direkt, weil ich dann dieses pragmatische Moment stärker in mir trage. Und nachts werden doch die Erinnerungen noch stärker wach. Und die Kanäle, die Schleusen öffnen sich ganz anders. Aber dann versiegt es eben langsam. Das ist dieses dieser Zwiespalt, den, glaube ich, Kafka schon hatte.
Gibt es für Sie einen oder eine oder mehrere Autoren, Autorinnen als Vorbild? Und warum ist es so, wenn es die denn gibt?
Na, Vorbild würde ich nicht sagen. Einen hat natürlich vieles auch beeinflusst und geprägt, finde ich nicht so ein schönes Wort, weil man ist nicht, man wurde beeinflusst oder durch Sachen in Richtungen geschoben oder hat sich bewusst schieben lassen. Das ist ja auch immer so die Sache. Ich suche mir ja auch meine Hausgötter, aber Vorbilder in dem Sinne, natürlich einige, die eben, habe gerade Kafka genannt, es gab Thomas Kling, aber dazwischen allein liegen 100 Jahre. sehr, sehr vieles mehr, Mayröcker, Enzensberger, aber das würde viel zu kurz greifen, wenn ich die jetzt einfach so in den Raum stelle. In der Prosa, Ralf Rothmann, einiges.
Ja. Und welches Buch oder welche Bücher lesen Sie immer wieder?
Immer wieder lese ich ohnehin fast, die Gedichtbände, bei denen ich es schaffe, immer wieder zu ihnen zu greifen, weil man ist natürlich auch einfach als Mensch physiologisch limitiert, aber zu Gedichten greife ich ohnehin wieder, wenn mich ein Gedichtband einmal an sich gerissen hat, dann wird er mich nicht mehr los. In der Prosa machen wir es mal ganz einfach, was die Moderne betrifft, unbedingt einmal im Leben den Prozess von Kafka gelesen haben. Und ich würde empfehlen, entweder Milch und Kohle oder Junges Licht von Ralf Rothmann zu lesen.
Da haben Sie auch schon wieder die nächste Frage fast beantwortet. Welches Buch sollte denn Ihrer Meinung nach jeder lesen?
Ach so, ja. Jeder ist natürlich doch die beiden.
Die beiden, okay. Ja. Okay. Und welches Buch lesen Sie gerade?
Oh, leider, leider nicht, aber doch eine Menge. Was lese ich denn für? Ich möchte irgendwie gerade keins nach ganz, ganz vorne stellen, was auch ein bisschen damit zu tun hat. Ich habe gerade zum ersten Mal in meinem Leben einen Thriller gelesen. Okay. Den nenne ich jetzt aber nicht, weil ich möchte lieber Werbung, wenn ich schon Werbung mache, dann für die Lyrik machen.
Ja.
Schauen Sie sich in den Gegenwartsprogramm der Lyrikverlage, bei Mattes und Seitz, bei Elif, bei Cookbooks, bei der Edition Korrespondenzen, bei Wunderhorn hier in Baden-Württemberg. Das kann ich empfehlen.
Das können Sie empfehlen. Wenn Sie auswählen könnten, an welchem Ort Sie schreiben könnten, wo wäre denn das?
Ja, das ist eine interessante Frage. Ich mag so eine gewisse Vogelperspektive, also ist eigentlich egal wo, in meiner Heimatstadt, hätte ich jetzt fast schon wieder gesagt, aber eben in Soest oder auch in Berlin oder in den Bergen, ich mag es immer gern, relativ weit oben zu sein.
Okay. Also Sie waren ja auch mal in der Schweiz, in den Alpen, habe ich...
Ja, also nicht in den Alpen, sondern im Jura.
Jura, okay.
Auf die Alpen geschaut, vom Arbeitsplatz und aus dem Bett heraus, direkt auf den Mont Blanc geschaut.
Toll.
Genau, das ist auch eine Schriftstellerinnenresidenz, die Fondation Jan Michalski. Hoch, schön, wenig im Raum... Außer Ablagen. Ich brauche viele Ablagen. immer.
Gibt es ein neues Projekt, an welchem Sie hier in Hausach arbeiten können und beinahe muss man schon sagen arbeiten konnten, denn die Zeit neigt sich ja auch schon bald wieder ihrem Ende entgegen?
Ja, mehrere Projekte tatsächlich. Also ich arbeite an einem neuen Roman, wobei man das... Ich möchte das auch gar nicht so in die Welt schreien, aber genau, ein neuer Roman entsteht. Die Prosa, die ich in der Schweiz begonnen habe, das ist eine Berg- und Talgeschichte, die auch mit der Isolation und der daraus hervorgehenden Doppelisolation, in der ich mich da befunden. Ich habe mich ja selbst als Schriftsteller wie hier auch eigentlich isoliert ein wenig vom sonstigen Leben und darüber hinweg ist dann diese größere Isolation hinweggerollt. Jetzt ist mir die Frage ganz...
Einfach den Ort, wo Sie gern arbeiten können und so weiter, ja. am liebsten. Aber das haben Sie ja jetzt ja auch schon.
Ach so, und woran ich arbeite, genau. Diese Prosa eben und noch ein Gedichtband.
Okay, hier in Hausach. Gleich anschließend, ganz spontan, 6 Worte, um die Zeit in Hausach zu beschreiben.
Eingebettet. Herzlich. Gemütlich, kulinarisch und leider auch noch klimatisch etwas wechselhaft.
Sehr schön formuliert, das hören wir. Da sind Sie in guter Gesellschaft, das beschreiben die Stipendiaten und Künstler immer wieder. Die Herzlichkeit, die Kulinarik und die Gastfreundschaft, die den Menschen hier in Hausach und im Kinzigtal entgegenkommt. Sie waren auch längere Zeit in Polen. Wie sehen Sie die politische und gesellschaftliche Entwicklung dort?
Ja, natürlich schwer problematisch. Und ich hoffe, dass der Tag kommt, an dem sich das Blatt wieder wendet und die Sache umschwenkt und man wieder von demokratischen Verhältnissen sprechen kann. Denn die sind leider ja gar nicht gegeben. Um das noch zu sagen, wo Sie gerade den Essay erwähnt haben.
Ja.
Ich fing damals an, darüber zu schreiben, eigentlich in dem Moment, wo es allmählich kippte und wo dann auch die politischen Demonstrationen mehr wurden und die ganze Konfrontation der Extrempole. Eigentlich was ähnlich, wie wir es in Deutschland erlebt haben, nur mit dem Unterschied, da haben wir halt schon eine rechte Regierung.
Ja, wir kommen langsam zum Schluss. In Ihrem heutigen Tagebuch schreiben Sie, dass Sie Hausach bald verlassen werden, ohne dass Sie den meisten von uns Hausachern begegnet sind und dass es gerade in diesen doch schwierigen Zeiten so dringend notwendig wäre, mittels Lesungen, Debatten, Performances oder Theaterstücken die Konflikte dieser unserer Zeit zu kommentieren, zu bearbeiten und, wie Sie schön formuliert haben, Kunst aus ihnen zu machen. Und das bedeutet jetzt für mich, dass einfach momentan uns ein simpler und zentraler Partner fehlt, nämlich, ich meine, der Raum. Der Raum, den die Künstlerinnen und Künstler mit ihren Stimmen, ihrem Spielen und ihren Bewegungen füllen. Der Raum, den wir als Publikum als Beteiligte mit unseren eigenen Ideen füllen. Der Raum, in dem wir uns über das Geschaute, das Gehörte und das Empfundene austauschen. Der Raum, in dem wir uns begegnen als geistig und emotional geforderte Wesen. Und genau das war ja die Leistung der Kultur, uns zu fordern. Das war und ist ihre mitunter unbändige Kraft und mit dieser Kraft wird sie uns wieder von sich überzeugen können. Leicht wird es nicht. Lieber Herr Hulpe, wird die Kultur in Nach-Corona-Zeiten eine andere sein? Wird unser Leben ein anderes sein?
Das sind so große Fragen, ja. Ich gehe davon aus, dass die Kultur sich so leicht nicht unterkriegen lässt. Und trotzdem wird es ein Riesenstück Arbeit, so wie es ja für das ganze Land ein Riesenstück Arbeit wird, irgendwie in die Zustände zurückzukehren, die man sich mal aufgebaut hatte. Aber ich hoffe natürlich auf die Resistenz der gesamten Kulturbranche. Da fällt mir auch mal wieder ein bei der Gelegenheit, dass es sich eigentlich um einen riesigen, riesigen Wirtschaftszweig handelt, der im Prinzip größer ist als die Autoindustrie und daran gemessen wird es aber dann wirklich wie das Stiefkind
behandelt.
Mhm. Ja. Mhm. Das muss ganz deutlich gesagt werden, um hier nicht irgendwelche falschen Hoffnungen zu wecken, weil alle erwarten immer, ja, die Kultur ist unsterblich und die Literaten machen schon und das ist ja eh brotlos. Nein, das ist nicht brotlos, das ist wirtschaftlich weitaus erfolgreicher als eigentlich alle Industriezweige
insgesamt in Deutschland. Ja. Ja, wie lange sind Sie noch in Hausach, Herr Hulpe?
Ja, einen knappen Monat.
Einen knappen Monat. Und wie geht es dann für Sie weiter, wenn ich das noch fragen darf?
Dann muss ich mir noch überlegen, ob ich mich noch mal irgendwo auf dem Lande ein bisschen, bis ich vollständig geimpft bin, einquartiere oder ob es direkt nach Berlin geht, mal schauen.
Lieber Hulpe, ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen persönlich alles Gute, Gesundheit in diesen Zeiten und Wohlergehen für die Zukunft. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Dankeschön.